WNOZ nah dran. Hier ist der Podcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Beruf Stand-up-Comedian. Berufserfahrung weit über 10 Jahre. Voller Name Maximilian Ronald Alfons Gstettenbauer. Kurz Maxi Gstettenbauer. Maxi, im Zuge deiner Tourneen reist du immer wieder durch Deutschland. Warst du denn auch schon mal in unserem schönen Weinheim?
Nee, tatsächlich gar nicht. Und das ist eigentlich relativ selten, weil ich bin jetzt auch schon fast 12 Jahre unterwegs. Aber es gibt tatsächlich immer noch Gegenden, in denen ich noch nicht war. Man hat ja immer so ein Bild von Deutschland im Kopf. Aber wenn man so viel reist und so viel unterwegs ist, merkt man eigentlich, dass egal welches Bild man von Deutschland im Kopf hat, es ist eigentlich immer zu klein. Und es schließt einfach nicht alles ein. Also es ist einfach wahnsinnig viel los in dem Land.
Also Weinheim, muss man aber auch fairerweise dazu sagen, ist ja jetzt auch keine Großstadt. Aber Mannheim oder Heidelberg, da schon mal gewesen?
Ja, klar. Also Mannheim und Heidelberg und so, da habe ich schon mal gespielt, ja. In Mannheim habe ich vor 8 Jahren mein Soloprogramm aufgezeichnet im Kapitol. Und das war eine Eigenproduktion. Also ich habe das selber finanziert und habe mir da Geldgeber organisiert, die das dann für mich, die dann halt die Kameras und so bestellt haben, und das habe ich dann als Pay What You Want Download ins Internet gestellt. Und das waren auch so die ersten Clips, die von mir so viral gingen im Netz. Deswegen war Mannheim schon wichtig für mich.
Über 12-13 Jahre bist du jetzt schon auf Comedybühnen unterwegs, oder unterschlage ich dir da jetzt ein paar Jahre?
Na, so fühlte sich zumindest an.
Okay.
also September 2009 habe ich den ersten Stand-up-Auftritt gemacht, und deswegen kann man schon sagen, so 13, so ein paar Jahre. Ich habe schon ein bisschen was auf dem Buckel.
Deinen ersten Fernsehauftritt hattest du damals bei Stefan Raab bei TV Total. Wann hast du gemerkt, wenn du ja jetzt sagst, so 2009 war so die ersten Schritte in diese Richtung gehend, dass du so eine besondere Vorliebe fürs Komische hast und das tatsächlich auch beruflich machen kannst und willst?
Das ging in der Schulspielgruppe schon los. Also wir hatten da so einen Lehrer und wir haben da halt auch immer so Theaterstücke gespielt. Und da ist dem Lehrer damals aufgefallen, dass ich, egal welche Rolle er mir gegeben hat, dass ich das immer irgendwie witzig gemacht habe. So, ne? Also gar nicht auch irgendwie auf Zwang, sondern ich hatte das einfach immer irgendwie im Gespür. So. Erstmal fand das nicht gut. Erstmal fand das nervig, ja, weil es natürlich immer so erstmal rüberkommt, dass das nervt und stört. Und ich konnte halt nicht anders. Ich habe halt oft einfach nur Sachen gesagt, die Leute dann als witzig empfanden haben, so, ne? Und dann merkt man das dann einfach. Also dass sowas wie Comedian überhaupt gibt, das habe ich erst mit Mittermeier gesehen, dass sowas überhaupt geht, ja. Und dann bin ich halt auf die Amerikaner aufmerksam geworden, auf die britischen und amerikanischen Comedians. Und dann dachte ich mir, okay, dann versuchen wir es mal. Und dann bin ich mit 21 auf die Bühne.
Du erzählst bei deinen Shows natürlich, gehe ich von aus, viel aus deinem eigenen Leben, aus deinem Alltag, deinen Erfahrungen. Wie viel ist wirklich wahr und wie viel erfindest du oder machst es vielleicht ein bisschen anders? Also veränderst die Situation ein bisschen anders, bauschst sie auf, reduzierst sie, wie auch immer.
Also es gibt Sachen, die passieren, die erzähle ich 1:1. So, das gibt's. Aber ich sehe das eigentlich, ich sehe den Beruf viel mehr wie so ein Musiker oder wie so ein Musiker, weil ein Musiker singt ja auch nicht über das, was 1:1 in seinem Leben passiert. Der singt ja nicht, ich stand morgens um 7:30 auf und dann habe ich mir ein Ei gemacht und so. Sondern man geht einfach man nimmt so seine Gefühle und seine Perspektiven so als Grundlage, ja. Was beschäftigt einen gerade? Und das kann natürlich auch Sachen im Alltag sein, so. Aber das kann auch ein Zeitungsartikel sein. Oder es kann auch irgendwie eine Beobachtung, die man macht. Also es kann wirklich alles sein. Und wenn mich dann irgendwas längere Zeit beschäftigt, dann versuche ich halt irgendwie zu formulieren, wie kriege ich das jetzt auf der Bühne ausgedrückt? So. Und zum Beispiel, wenn ich über die Problematik bei der Aufmerksamkeitsspanne, die wir alle haben, weil wir alle keine Aufmerksamkeit haben, ja, und ich dann zum Beispiel über TikTok reden will, ja, und weil ich da eine Statistik gelesen habe, dass die Aufmerksamkeitsspanne von den jungen Leuten immer kürzer wird und ich das bei mir selber auch merke, dass ich mich nicht mehr auf Sachen so konzentrieren kann, dann überlege ich mir, wie ich das auf die Bühne bringe. Ja, dann kann man natürlich einfach hergehen und das wie so ein Kabarettist machen und einfach lamentieren und sagen, ja, die jungen Leute haben ja alle keine Aufmerksamkeit mehr und es ist ja alles schlimm. Und bei mir ist das dann so, dann überlege ich mir, wo habe ich denn Situationen in meinem Leben, wo ich das merke, ja, und bring's erstmal mit mir in Verbindung und versuche erstmal mein Gefühl und meine Haltung zu dem Thema zu entwickeln. Und dann, wenn ich da meine Haltung habe, dann entstehen da die Sachen da meistens draus. Ja, also deswegen kann man die Frage, was stimmt und was nicht, alles hat irgendwo einen Ursprung in der Wahrheit. Aber es muss nicht eins zu eins so passiert sein. Ja, also dann übertreibt man, weil es geht dann meistens darum, weil man noch einen Punkt darüber hinaus machen will oder weil das eben dann doch einfach ein kreativer Beruf ist.
Du sprichst offen über dein Leben mit Depressionen, hast Ende letzten Jahres auch ein Buch rausgebracht, Meine Depression ist deine Depression, mit dem Untertitel Ein Buch gegen das Alleinsein. Du beschreibst Depression als ja so eine Art unsichtbare Krankheit. Also ist das immer noch so, dass du sagst, es ist eine unsichtbare Krankheit, oder hat sich das vielleicht mittlerweile 2023 geändert?
Also ich finde erstmal, diese gefühlt gesteigerte Wahrnehmung der Krankheit, finde ich, ist ein Symptom der Unsichtbarkeit. Also mit der Unsichtbarkeit der Krankheit meine ich nicht, dass die nicht thematisiert wird und dass man nicht drüber spricht, sondern dass man einfach kein Röntgenbild hat, auf das man zeigen kann, guck mal, da liegt das Problem. Ja, also es gibt einfach keinen klaren Ursprungsfaktor, auf den man verweisen kann. Das meine ich eben damit, weil im Gegensatz zu einem Knochenbruch zum Beispiel oder zu einer schlimmen Krebserkrankung, da kannst du ganz klar auf die Ursache hinweisen. Und dann gibt's auch keine Fragen mehr. Dann weiß jeder, was los ist. Aber weil Depression eben ganz keinen sichtbaren Ursprungsfaktor hat, ja, sondern immer so eine Gemengelage aus mehreren Sachen ist, die auch nur diagnostizierbar ist, wenn das ein Fachmann auch oder Fachfrau sich das anguckt. Das meine ich eben mit Unsichtbarkeit. Und ich glaube, diese gesteigerte Aufmerksamkeit hat halt eben damit zu tun, weil die Betroffenen einfach versuchen, da eine Sichtbarkeit herzustellen. Ich merke das dann auch immer, wenn Menschen mir dann schreiben oder nach den Auftritten, die mir dann erzählen, wie viele Probleme Menschen einfach noch damit haben oder es einfach nicht ansprechen, dass sie sowas haben, so, ne? Deswegen, es ist noch nicht so angekommen, dass man das einfach mal machen kann. Es hat immer noch Nachteile, wenn man so darüber spricht, die über die Krankheit hinausgehen. Ja, also Freunde distanzieren sich von dir, dein Berufsfeld nimmt dich anders wahr, setzt dich nicht mehr auf die Projekte. Das sind die Sachen, die ich so höre. Ja, und das sind jetzt natürlich anekdotische Sachen. Ich habe jetzt keine Statistik. Es ist in der Wahrnehmung auf jeden Fall besser geworden. Ne, auf jeden Fall. Also das ist auch eine schöne Entwicklung. Aber von der Normalisierung kann man noch nicht wirklich reden. Zumindest von dem, was ich höre.
Bereust du, dass du damit in die Öffentlichkeit gegangen bist, gar ein Buch geschrieben hast, weil du natürlich dadurch zwangsläufig immer auch in solche Situationen wie jetzt gerade kommst, dass du eben, ich kann mir vorstellen, sehr häufig darauf angesprochen wirst?
Ich glaube, man kann nicht in die Öffentlichkeit gehen und in der Öffentlichkeit ein Trauma bewältigen, also oder eine Krankheit bewältigen. Also das war wirklich eine der Sachen, wo ich mir ganz intensiv Gedanken drüber gemacht habe. Wenn ich mich damit so positioniere, dass man dann natürlich einfach ein Ansprechpartner, sage ich jetzt mal so, wird, ja. Und dass das halt dann auch einfach eine Verantwortung ist. Und es ist wirklich, ich lege meine Rolle zu dem Thema so an, dass ich einfach versuche, diese Sprachlosigkeit, die bei dem Thema herrscht, ne, weil ganz viele Betroffene kämpfen einfach damit, dass sie erklären, was da in ihnen vorgeht, weil von außen sieht's halt einfach manchmal wie jemand aus, der sich einfach nur zusammenreißen müsste, ja, der einfach mal nur hier mal sein Leben in die Hand nehmen müsste und so, und die Verlockung ist da schon schnell da, und es gibt einfach da oft nicht. Es gibt diese medizinische Definition von Depression, aber es gibt noch weniger von Betroffenen, wie es denn wirklich da aussieht in dir und was dich genau daran hindert. Ja, in diesen Raum der Sprachlosigkeit versuche ich halt mit meinen Mitteln, die ich halt habe, Metaphern, Geschichten, Anekdoten und versucht, das einfach plastischer darzustellen. Ja. Und ob es mich nervt, wenn ich darauf angesprochen werde, da bin ich professionell, das kommt einfach mit dem Gig. Ne? Das kommt einfach mit dem Job jetzt. Aktuell ist das Interesse da und dann wird sich das öffentliche Interesse auch ganz normal wieder wandeln. Also ich glaube, das ist ein sehr organischer Prozess und deswegen mache ich mir da auch nicht allzu viele Gedanken jetzt aktuell drum.
Wie passen denn, und das kann ich mir vorstellen, fragen sich bestimmt viele, Depressionen und Comedy zusammen? Also wie ist es möglich, wenn man unter Depressionen leidet? Du hast beschrieben, gerade jetzt schon grob, in welche Richtung das bei dem einen oder anderen gehen kann oder auch vielleicht bei dir. Wie schaffst du es dann aber eben, ein Comedian zu sein? Also dieses auf Knopfdruck lustig sein, auf Knopfdruck ironisch sein und so weiter. Wie lässt sich das kombinieren für dich?
Ich glaube, man kann das bei jedem Job kann man das irgendwie sagen. Man kann das auch gerade fragen, wie passt das zusammen, Depression und Vorstandsvorsitzender? Wie passt das zusammen? Wie kann man da auf Knopfdruck machen? Also ich verstehe natürlich, dass erstmal mein Beruf diese Krankheit noch interessanter macht, weil man denkt, oh, da ist doch diese Polarität dabei oder so. Man merkt es ja selber erstmal nicht. Es ist ja einem nicht klar, dass man krank ist. Ja, und dass man einfach mit einem stark negativ konnotierten Innenleben vor sich herläuft. Das ist ja einem erst nicht klar. Das heißt, es fühlt sich erstmal normal an. Das heißt, bevor ich da Klarheit hatte, habe ich mir diese Frage überhaupt nicht gestellt, weil ich einfach gedacht habe, so, du musst dich jetzt einfach zusammenreißen und musst jetzt auf die Bühne. Und wenn's schwer ist, dann musst du das halt dann machen. Und natürlich hatte ich vor Auftritten Todesangst und natürlich gab es auch Phasen, wo ich einfach kein Wort zu Papier gebracht habe, aber es war einfach eine Auswegslosigkeit, ja, und das muss man verstehen. Depression sorgt dafür, dass es total eng wirkt alles, ja, und dass man da nicht eine Wahrnehmung hat, die eine Option ermöglicht, ja, also dass man, wie jeder normale Mensch sagt, boah, Alter, ich bin gerade richtig down, oh, ich mache jetzt irgendwas anderes oder ich gehe das anders an oder ich mache vielleicht einen anderen Job. Das sind ja Optionen, das ist ja Selbstbestimmung, das ist ja, man geht ja daran, aber Depression lässt das eben nicht zu. Es ist eine Hoffnungslosigkeit. Also es ist völlig egal, entweder man geht den Weg, den man geht und der wird eh scheiße und das kann man eh vergessen oder man stirbt einfach. So, also es ist wirklich eine ganz schlimme gefühlte Dunkelheit und ich beschreibe das jetzt auch sehr konzeptionell gerade, weil ich selber nicht mehr in diese Gedankenwelt rein will, ja, aber es ist wirklich hoffnungslos und ganz, ganz schlimm. Man spielt dann ein Theaterstück nach außen hin, ja, also man führt das auf, ich habe dann meine Texte darunter gesagt, weil die Texte, die halten dich dann im Spiel, weil du dann natürlich da deine Mechanismen hast und dich drauf ausruhen kannst und das funktioniert. Also es ist absolut möglich, einen soliden Comedy-Auftritt hinzulegen, während man innerlich gerade sich umbringen möchte. Ja, also es ist absolut möglich. Und man muss sich nur in der Kunstszene ein bisschen umschauen, bei Filmschauspielern und so. Also es gibt ganz ähnliche Erfahrungsberichte. Und genauso kann man das auf andere Berufe übertragen. Man weiß eben nicht, was in dem anderen Menschen vorgeht. Ja, die Dame oder der Herr, der an der Kasse sitzt und gerade dein Wechselgeld raussucht, kann in diesem Moment in einer existenziellen Krise sein und völlig hoffnungslos und überhaupt gar keinen Halt mehr finden. Und du siehst es nicht. Ja, deswegen diese Frage, wie passt das zusammen? Depression ist hinterhältig und listig und die Krankheit wird schon ihren Weg finden.
Du bist ab April auf Tour. Gute Zeit heißt dein neues Programm. Was dürfen die Gäste erwarten?
Genau das. Also ich habe mir überlegt, lange nachgedacht, wie kommst du aus der Krise zurück? Ja, was machst du? Und gute Zeit ist einfach mein Angebot ans Publikum. Ja, also es gibt ein Potpourri an Themen, ne? Wie hat man eine gute Zeit und wie verhindern wir sie? Also wie stehen wir uns selber im Weg bei einer guten Zeit? Es geht wirklich darum, über diese schönen Momente, die kurz da sind, aber dann auch wieder verfliegen und dann jagt man denen wieder hinterher und so. Und dann ist man ständig in diesem Suchen und Kämpfen um die gute Zeit. Sowohl im Privaten als auch im Politischen und als auch in den normalsten, alltäglichsten Begegnungen. Dreht sich eigentlich alles immer nur über dieses Thema. Deswegen dachte ich, das ist ein guter Übertitel, so heißt die Show. Und die Inhalte wechseln sich gerade. Ne? Also es geht um meine Familie, es geht um TikTok, um soziale Medien, es geht um die politische Lage. Also es ist wirklich für jeden was dabei.
Wie konsumierst du denn gerade so politische Themen? Bist du noch oldschool, kaufst dir eine Zeitung oder bist du E-Paper? Bist du tatsächlich, konsumierst du über TikTok? Wie ist es bei dir?
Ich kaufe mir ab und zu auch gerne die Regionalzeitung, wenn ich irgendwo bin. Und versucht dann da zu lesen, was ich aber dann da immer feststelle, dadurch, dass die Verlage ihre Redaktion alle zusammenlegen, siehst du halt immer weniger echten Lokaljournalismus. Ja, und darüber rede ich auch im Programm tatsächlich, dass der Journalist einfach mittlerweile ein prekärer Beruf geworden ist. So, also Bezahlung ist nicht mehr so gut, ja. Und auch die Tatsache, in den Journalismus überhaupt reinzukommen, sind einfach echt nicht einfach geworden. Und dann sagen immer alle, oh, wir wollen doch alle eine gute Berichterstattung, gute Medien. Deswegen versuche ich, für meine Berichterstattung zu bezahlen. Ja, ich abonniere, ich habe tatsächlich Online-Abos. Ich zahle aber auch für mehrere Magazine. Ja, die sind jetzt nicht Mainstream, aber die sind ein bisschen abseits, weil die einfach sehr lange Essays haben. Ansonsten versuche ich wenig kurze Meldungen und mehr längere Essays, längere Artikel, die sich wirklich tiefer mit einem Thema beschäftigen. So. Und das mache ich ausschließlich im Internet.
Danke dir, alles Gute für dich.
Super, vielen Dank.
Das war WNOZ nah dran, der Podcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Zu hören auf allen gängigen Streamingportalen und auf wnoz.de/podcast.